Abend auch von meiner Seite hier an diesem Sonntagabend in Pfuhl in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Danke, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen das Wort auszulegen. Der Philipperbrief ist ja einer der Briefe des Apostels Paulus, der mich in meinem Leben in ganz besonderer Weise begleitet hat. Ich durfte in jungen Jahren schon mit Erlaubnis von dem späteren Landesbischof, damals mein Chef in Albrecht-Benge-Haus, einen praktischen Kommentar zu diesem Brief schreiben in der ABC-Reihe bei Hensler. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, die intensive Auseinandersetzung mit diesem Brief des Apostels an seine Lieblingsgemeinde, kann man ruhig sagen. Und ein Abschnitt aus diesem Brief, der mir ganz besonders nachgegangen ist und nahegekommen ist, haben wir heute Abend vor Augen. Es handelt sich um den sogenannten Philipperhymnus, die Verse 5 bis 11 in Kapitel 2. Wir werden aber natürlich auch die vier Verse davor in Augenschein nehmen und werden diese Botschaft uns anschauen. Können wir vielleicht ein Lied singen, da in der Zeit, dass ihr diese Spannende nicht so, dass es nicht so langweilt. Wunderbar. Christus, der ist mein Leben, die Botschaft des Philipperbriefs. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Formulierung doch sehr eigenwillig ist. Christus ist mein Leben. Was ich damit sagen wollte, Christus, der ist mein Leben, ist zu betonen, dass es nicht ich bin, sondern er ist es, der mein Leben ausmacht. Das nur als Erklärung nebenbei. Wir sind hier in der zweiten Einheit heute Abend, nachdem wir heute Morgen Kapitel 1 miteinander durchgenommen haben im Schnellgang. Und hier geht es darum, dass Christus die Ehre gehört. Wenn wir im Fortsatz von dem, was am Ende des ersten Kapitels stand, in Philipper 2, 1 bis 4 lesen, dann steht Folgendes da. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass das in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass das Neue Testament nicht in Kapitel und Versen geschrieben wurde. Die Kapiteleinteilung kam erst im 9. Jahrhundert nach Christus auf. Die Synode von Toledo, oder in Zusammenhang mit dieser Synode, hat einer einen Vorschlag gemacht, damit, wenn man über die biblischen Texte, man genauer sagen kann, wo die Stelle ist, die man meint. Und die Verseinteilung stammt eigentlich erst aus der Zeit der Reformation, wo die Bedeutung des Wortes Gottes derart wieder in den Mittelpunkt gerückt und unterstrichen worden ist, dass man alles, aber auch alles, was in der Kirche gelehrt wurde, mit dem biblischen Wort belegen wollte. Und dann reichte es nicht mehr zu sagen, Matthäi am letzten, sondern man wollte genau wissen, wo das steht, damit man es auch nachschlagen kann. Damit man sagen kann, ja, steht das wirklich so da? Sie wissen ja wahrscheinlich, dass in der römisch-katholischen Tradition es so war, dass die Bibel zwar schon hochgehalten wurde, aber immer noch unter der christlichen Tradition eingeordnet wurde. Es war ja die Entdeckung der Reformatoren, dass die Lehre nicht auf irgendwelche Traditionen beruhen, sondern auf die Worte, die Gott selbst zu uns in seinem Wort spricht. Und Kapitel 2 ist also eine künstliche Trennung von Kapitel 1. Das, was hier in den ersten vier Versen gesagt wird, ist die logische Fortführung dessen, was wir heute Morgen gehört haben, nämlich, was es heißt, dass Liebe in uns Gestalt gewinnt und dass die Frucht des Geistes, dieses Wachstum im Glauben und dass Christus in uns Gestalt gewinnt, wie das denn aussieht, nämlich in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das will Paulus hier sagen. Wenn irgendwas von dem allem stimmt, was wir über Jesus Christus glauben, dann muss es so aussehen, dass wir untereinander die gleiche Gesinnung haben. Jeder von uns weiß, es braucht zwei zum Streiten und es braucht auch zwei, um einig zu sein. Und wir haben zurzeit auch in unserer Landeskirche, in der ich Dienst getan habe, als Pfarrer und als Lehrer von Theologiestudenten im Albrecht-Bengel-Haus, haben wir einen mächtigen Streit, der auch darüber zustande gekommen ist, dass manche gemeint haben, ja, man muss doch auch mit einem anderen Weg gehen, man muss doch auch Kompromisse schließen und ja, man muss auch den anderen stehen lassen. Paulus ist für faule Kompromisse nicht zu haben. Wenn er zur Einigkeit mahnt, dann mahnt er, dass das auch durchgefochten wird, das mahnt er an, dass man zur Wahrheit kommt und dass man um diese Einheit ringt. Wir sehen es ja aus dem Galaterbrief. Ich hatte heute Morgen, die Gedanken waren woanders. Ich hatte gesagt, die Frucht des Geistes wird ja mit Thessalonicher uns erzählt, ist natürlich Galater 5,22. Im Galaterbrief wird ganz stark unterstrichen von Paulus, wie wichtig es ist, dass man der Irrlehre wehrt. Und dass man um die Wahrheit kämpft. Das war aber nicht so das Thema in Philippi. Da gibt es eigentlich mit keinem Wort wird Irrlehre erwähnt. Das ist wohl eine von den wenigen Gemeinden, wo dies kein Problem war. Aber trotzdem muss man aufeinander Acht haben und um eine Einmütigkeit und Einheit im Denken ringen. Und da ist entscheidend, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun. Ruhmsucht ist auch nichts. Aber hier geht es um Ruhmsucht. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. Demut wird verlangt. Und dann kommt dieser Satz, mit dem wir alle ein bisschen Probleme haben, denke ich mal, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Das fällt schwer. Im Finnischen, ich war eine Zeit lang mit der finnisch-evangelisch-lutherischen Mission, im Finnischen gibt es ein Sprichwort, wer soll den Schwanz von der Katze heben, also in die Höhe heben, wenn nicht die Katze selbst. Ja. Und das wird als Sprichwort so verwendet, du musst dich selber auch herausstellen, du musst dich doch selber betonen, wie gut du bist und deine Begabung betonen und so weiter und so fort. Das ist aber auch eigentlich menschliche Natur und wir dürfen und sollen Demut lehren und den anderen höher achten als sich selbst. Wie? Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Dieses kleine Wort auch ist sehr wichtig in dem Zusammenhang. Manchmal wird es so ausgelegt, dass es heißt, siehst du musst auch nach dir schauen. Und ich höre das in den letzten 5 bis 10 Jahren zum Exzess. Du musst nach dir gucken. Du musst nach dir schauen, du musst dich pflegen, Du musst dich hegen. Es steht ja auch im Philipperbrief, du musst auch nach dir gucken. Natürlich stimmt das. Man kann sich nicht verlottern lassen. Man muss auch aber an sich arbeiten. Was heißt es? Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Was Paulus hier meint, ist, jeder schaut nach seinem sowieso. Das ist unsere menschliche Natur. Es gibt bestimmte Menschen, die ja ein gewisses Problem haben, ein derart starkes Helfersyndrom, dass sie sich selbst aufopfern in einer ungesunden Art und Weise, aber das ist nicht normal. Das ist nicht unser aller Problem. Wir gucken schon, dass wir auf unsere Kosten kommen, in der Regel. Und weil wir das tun, müssen wir auch darauf bedacht sein, dass der andere auch auf seine Kosten kommt. Und nur so funktioniert Gemeinschaft im Glauben, wenn wir den Blick für den anderen haben. Und das ist, was gemeint ist, wenn es heißt, wir sollen uns selbst verleugnen und Christus nachfolgen. Dass wir eben nicht uns selbst zum Maß aller Dinge machen. Und das ist die Krankheit unserer Zeit. Die Krankheit unserer Zeit ist, dass der Mensch durch Aufklärung und Humanismus dahin gekommen ist, dass er sich selbst zum Maß aller Dinge macht. Und nun, welcher Mensch wird zum Maß aller Dinge gemacht? Der abstrakte Mensch, der Mensch an sich? Wir sehen, was aus dieser Denkweise, man kann ruhig sagen Ideologie, herausgekommen ist. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Mensch macht sich zum Maßstab aller Dinge, wenn er nicht durch den Geist Jesu Christi bekehrt, zu neuem Leben wiedergeboren ist und diesen Geist in sich hat. Der moderne Mensch lebt für sich selbst. Natürlich gibt es sehr nette und umsichtige Menschen, die sich selbst nicht als Christen bezeichnen würden und es auch nicht sind. Auch unter Angehörige anderer Religionsgemeinschaften gibt es nette Menschen. Aber unterm Strich, wer würde sein Leben aufs Spiel setzen für den anderen? Wer gibt sein Leben für das Leben der Freunde, wie Jesus es sagt? Das ist derjenige, der den Geist Christi in sich hat. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der Andere. Dieser Vorspann, die Verse 1 bis 4, leiten nun über zu diesem Philipperhymnus, der ab Vers 5 folgt. Und obwohl der Philipperhymnus von der Lehre her, von der Dogmatik her, ein wirklich zentraler Text ist, der uns unheimlich viel über Jesus Christus zu sagen hat, zitiert Paulus diesen Hymnus, den er vielleicht selber geschrieben hat, das wissen wir nicht, aber er zitiert diesen Hymnus in erster Linie, um uns eine Denk- und Lebensweise zu vermitteln. Wie sollen wir mit anderen umgehen? Das kommt nun in den nächsten Versen. Es geht um das Ideal in der urkirchlichen Gemeinde. Paulus hat die Gemeinde in Philippi durchaus gelobt und trotzdem, wie wir heute Morgen gesehen haben, gibt es überall auch Probleme. Es gibt Zickenkriege, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt Stress, es gibt Konflikte, es gibt Streit. Und eine Gemeinde braucht Einheit und Kooperation. Und Paulus sagt, Jesus hat was Gutes in uns angefangen, persönlich jeweils, aber auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Und er will uns dorthin bringen, wo er uns haben will. Er will uns vollkommen machen. Das, was er angefangen hat, das wird er wörtlich übersetzt vollführen bis an den Tag Jesu Christi. nun sagt, was ist das, wo Jesus uns hinbringen will? Wie soll der Christ, wie soll die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinde aussehen? Und hier sagt er, Ermunterung ist wichtig. Trost, Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid und Erbarmen. Was für eine Gemeinde wäre das, wo das die Hauptmerkmale unseres Miteinanders wäre, wenn herzliches Erbarmen und Mitleid miteinander wäre. Wenn jeder auch nach dem anderen schauen würde, das heißt, die anderen würden auch nach mir schauen, eine ganz andere Art und Weise miteinander zu leben, als die Welt es kennt. Und deswegen auch dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe haben, einmütig und eines Sinnes sein und nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun. Und dass wir uns in Demut jeder den anderen höher achten als sich selbst. Und dass jeder nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen schaut. Die Wirklichkeit ist natürlich uns allen bekannt. Und die ist auch nüchtern oder macht uns nüchtern, wenn wir sehen, wie schwach zum Teil unser christliches Zeugnis in den Gemeinden ist. Die Misere unter den Kirchen und Gemeinden in Deutschland, Europa und der gesamten westlichen Welt ist etwas, was mir unheimlich zu schaffen macht. Als Pfarrer, als Missionar und als Lehrer der Theologie ist es etwas, was mich anficht. Warum schwinden die Gemeindegliederzahlen in den allermeisten Gemeinden? Es gibt natürlich rühmliche Ausnahmen, wie auch hier, dass eine Gemeinde wächst und gedeiht. Aber wenn man den Durchschnitt nimmt, egal, ob das Landeskirchler sind, Freikirchler, Baptisten, Methodisten, egal was für eine Kirche, der Trend ist, dass die Gemeinden an Mitglieder verlieren, immer schwächer werden, Kirchengemeinden, freikirchliche Gemeinden schließen, Gebäude werden verkauft, natürlich werden auch welche gebaut, aber netto für brutto gibt es einen Schwund. Woher kommt das? Warum ist das so? In Afrika ist das nicht so. Dort wachsen die Gemeinden. In Südamerika, da wachsen die Gemeinden. In Asien, in Indien, in China, da wachsen die Gemeinden. Warum bei uns nicht? Ich meine, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wir Kinder unserer Zeit sind und dass wir genauso vom Geist des Humanismus und der Aufklärung befallen sind und zu wenig aufeinander achten. Dass wir zwar in Gemeinden leben, aber nicht wirklich Gemeinschaft miteinander haben. Und das Modell, das wir als Gemeinde leben, dass man sich punktuell zu Vorträgen, zu Gottesdiensten, zu Aktionen, Aktivitäten trifft, das ist nicht das, was die Leute von heute auch wirklich anspricht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist nur mein Eindruck von dem, was die Situation in der westlichen Welt ist, im Gegensatz zu anderen Gebieten in dieser Welt, wo die Gemeinde wächst, wo Gemeinschaft untereinander großgeschrieben wird, wo ein Mensch Heimat findet in seiner Gemeinde. Und darum müssen wir auch bei allen Schwierigkeiten, die es heute gibt, das wiederentdecken, was wir für einen Schatz in der Gemeinde haben, wo wir aufeinander Acht haben, wo wir füreinander da sind, wo wir diese Gemeinschaft in der gemeinsamen Nachfolge Jesu Christi leben. Das ist natürlich nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass die Botschaft immer mehr verwässert wird. Dass die Bibel nicht mehr in Gänze verkündigt wird. dass den Menschen das nicht mehr zugemutet wird, was Gott uns zumutet. Da sagt man, das kann man den Menschen heute nicht mehr sagen. Ja. Da hat er kein Verständnis dafür. Das muss man irgendwie der Zeit anpassen. Und wenn man es nicht laut sagt, dann denkt man es oft doch. Man sieht es ja an dem, was verkündigt wird. Es gab einen sehr interessanten Artikel im Tagesspiegel letzte Woche. Ein eigentlich kein frommer Redakteur oder Journalist hat einen Kommentar dazu geschrieben über den Holzweg der Kirchen und sagt, also diese Beliebigkeit, die heute in den Kirchen gelebt und verkündet wird, das holt keinen hinterm Ofen hervor. Auch die jüngeren Menschen, gerade die 30 bis 40-Jährigen, die wollen etwas Handfestes haben. Und das müssen wir wieder entdecken. Also das ist aber eine andere Geschichte. Hier bei Paulus geht es ihm um die Gemeinschaft. Wir brauchen dieselbe Gesinnung. Anfeindung von innen ist schlimm, aber die muss überwunden werden. Wissen Sie, viele von den Synodalen, die vor etlichen Wochen mit dafür gestimmt haben, dass die offene Kirche und Sympathisanten aus Evangelium und Kirche, die eine Segnung für Gleichgeschlechtliche durchsetzen wollten und gesagt haben, ja, denen muss man das auch jetzt einfach gewähren, die machen es ja sowieso und dann wird es auf jeden Fall geregelt oder es kriegt eine Ordnung und wird nicht zum Norm, das ist ganz wichtig. Wissen Sie, was das Schlimmste für die meisten Synodalen war, was sie aus meiner Sicht, persönlichen Sicht weichgeklopft hat? Es war die Anfeindung. Die wurden richtig mürb gemacht. Da haben sie diesen Hass gespürt. Wenn du diese Meinung hegst, dann, das kann man ja gar nicht von sowas von gar nicht akzeptieren. Ewig gestrig. Du verstehst nichts, du hast eine beschränkte Sicht der Dinge. Du kapierst das nicht. Die Anfeindung von innen ist schlimm. Aber die muss überwunden werden mit der Wahrheit. Im vierten Kapitel kommen wir dann auf Dinge wie eure Lindigkeit lasset kund werden allen Menschen, der Herr ist nah. Was bedeutet das? Das werden wir sehen. Und was es heißt, und der Friede Gottes, der alles übersteigt, was das bedeutet, da werden wir dann zum späteren Zeitpunkt darauf schauen. Aber gehen wir jetzt weiter zu dem zweiten Teil heute Abend. Alle Ehre dem, der sich selbst erniedrigte, die Botschaft vom Philipper Hymnus. Wie gesagt, was Paulus hier schreibt, sagt er nicht in erster Linie, um etwas über Jesus zu sagen, obwohl er das tut, sondern er sagt das hier, um uns etwas über unsere Art und Weise zu leben, sagen will. Deswegen habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Habt diese Gesinnung in euch. Ich hatte mal einen Bibelabend zu halten im Raum Mühlacker. Und da waren auch, ja, vielleicht ein bisschen mehr Leute da als heute Abend, vielleicht 100 Leute. Und ich hatte gesagt, Christus will in uns Gestalt gewinnen. Und wir sollen ihn in unserem Leben nachahmen. Man hat das aus der Bibel belegt. Ich dachte, das ist ein Allgemeinplatz. Das weiß doch jeder. Seit Johann Arndt von der Nachfolge Christi geschrieben hat, kurz vor der Reformation, da dachte ich, das ist doch eine gemeinsame Basis, die wir haben. dass wir das kapieren, dass wir in Jesu Fußstapfen gehen sollen. Nach diesem Abend kam eine Pfarrfrau auf mich zu. Ihr Mann, der Pfarrer der Württembergischen Landeskirche gewesen war, war schon verstorben. Und sie war ganz aufgeregt. Sie hat richtig gezittert am ganzen Leib. Sie hat gesagt, wie können Sie das sagen? Dass wir wie Christus sein sollen, dass unser Leben Jesu Leben nachahmen soll, das können wir doch nicht. Jesus war ganz anders, der war der Sohn Gottes. Das sind wir ja nicht. Da habe ich nur sagen können, Moment mal, Jesus war der Sohn Gottes, ja. Aber im Glauben werden wir auch zu Kindern Gottes. Und soll man nicht die Züge des Vaters an den Kindern erkennen? Hat Jesus uns nicht dazu nicht nur gerufen, sondern auch befähigt, wo der Heilige Geist in uns wohnt und Raum gewinnt und die Frucht des Geistes in unserem Leben hervorbringt? Hat er das nicht so intendiert und gemeint, dass sein Leben in uns eine Veränderung hervorbringt? Ich sage hier nicht, dass wir, liebe Geschwister, ohne Sünde sein könnten wie Jesus. Der Hebräerbrief macht es ganz klar. Er war uns in allem gleich, nur in einem Punkt. Er war ohne Sünde, das sind wir nicht. Es geht nicht darum, dass wir lauter kleine Jesusse wären, sondern es geht darum, dass etwas von Jesus in unserem Leben zu sich kommt und gesehen wird. Dass er unsere Leben verändert. Wir reden doch von der Bekehrung, von der Wiedergeburt, von dem neuen Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Sagen wir das nicht? Und wo wir das sagen, dann hat das auch Folgen. Und deswegen, wie heute Morgen schon zitiert, sagt Paulus, wenn wir im Geiste leben, dann sollen wir auch im Geiste wandeln. Wandelt nur würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Noblesse oblige, Adel verpflichtet, das ist die Wahrheit, die wir hier in Europa schon seit Beginn der Neuzeit kennen. Wenn du vom Adel abstammst, dann musst du dich wie ein Adliger benehmen. Und was für ein Adel haben wir, wenn wir Kinder Gottes sind? Adel verpflichtet. Das muss in unserem Leben einen Unterschied macht. Also habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt wird das beschrieben. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird uns ein Bild von Christus gezeichnet. Wie schade wäre das, wenn Paulus diesen Hymnus nicht zitiert hätte an dieser Stelle, für unser Verständnis von Jesus Christus. Er entäußerte sich selbst. Der Gedanke ist, er entleerte sich. Also das, was ihn zu der dritten Person der Trinität gemacht hat, hat er abgelegt, um Mensch zu werden, zu uns zu kommen, wie ein Mensch, in der Form eines Menschen gefunden zu werden. Er krallte sich nicht daran, er hielt es nicht für einen Raub, heißt, Er hielt sich nicht daran fest, an dieses Sein gleich Gott, sondern er legte das ab. Und was will Paulus sagen? Wenn Jesus das konnte, warum können wir es nicht? Dass wir von unserem hohen Ross runterkommen und in Demut miteinander umgehen. Wenn Jesus, der so hoch erhaben war, nicht Jesus, sondern der Sohn Gottes, der ewige Logos, bevor er Jesus, der Mensch, hier auf Erden wurde, durch die Fleischwerdung, wenn er diese Herrlichkeit und diese Ehre und diese Allmacht ablegen konnte, um zu uns zu kommen, ist das nicht ein Vorbild für uns? Fragt er, dass wir diese Demut auch lernen. Wenn unser Ross schon nicht so hoch ist, ein wesentlich niederer, also kein Kaltblütler, sondern ein Shetland-Pony, da ist leicht absteigen. Warum tun es wir denn nicht? Wir sollten den Geist Christi in uns haben. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er nahm Knechtsgestalt an. Erinnern Sie sich an heute Morgen, an den Gruß, dem Attender Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Knechte. Er praktiziert genau das, was er auch von uns verlangt. Dass wir uns als Diener und nicht als Herren aufführen. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie das ausgegangen wäre, wenn Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde und im Gethsemane Blut geschwitzt hat, wenn er nicht gebetet hätte, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn er nur gebetet hätte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Haben Sie sich überlegt, was für Konsequenzen das gehabt hätte? Die ganze Erlösung hängt daran, seinen ganzen Weg, ein Mensch zu werden, zu uns zu kommen, das hätte keinen Sinn gemacht. Und dann wäre genau das eingetreten, was liberale Theologen heute oft sagen, Jesus ist eben gescheitert. Also nicht gescheitert. Sondern genau das, was der Teufel versucht hat bei der Versuchung in der Wüste Judäas, genau das hat er versucht, Jesus von seinem Weg, den unteren Weg abzuhalten. Er führt ihn auf die Zinnen des Tempels und sagt, das kriegst du alles. Er führt ihn auf einen hohen Berg und sagt, du kannst über die ganze Welt herrschen. Das gebe ich dir alles, wenn du nur mich anerkennst. Und Jesus geht den unteren Weg. Den Weg der Fleischwerdung, den Weg der Demut, den Weg der Knechtschaft. Er dient dem Vater als Knecht. Und betet deswegen am Ende, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist das, was unsere Frage sein soll, wenn wir in Zweifel sind, wie soll ich jetzt mich verhalten in der schwierigen Situation? Da habe ich Streit mit jemand oder es funktioniert nicht und da ist Funkstille mit dem Bruder und mit der Schwester und da ist jemand beleidigt und wie soll ich mich da verhalten? Sie erinnern sich alle sicher an die Bändchen, die die jungen Leute getragen haben vor 15, 20 Jahren, WWJD. Manche behaupten, das wäre Englisch. Ich glaube, das ist eigentlich Schwäbisch. Was wird Jesus tun? WWJD. Natürlich heißt es, what would Jesus do, aber es heißt auch eben, was wird Jesus tun? Wenn ich frage, Jesus, du bist doch in Knechtsgestalt gekommen. Wenn ich mir das klar mache, dass Jesus gekommen ist, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Und dass er erhoben wird an höchste Stelle, eben weil er gedient hat und nicht herrschen wollte, weil er dem Teufel widerstanden hat, auch im Garten Gethsemane. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, ergänzen Menschen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was wäre gekommen, wenn Jesus nicht gehorsam gewesen wäre? Da wäre das ganze Unternehmen des Vaters gescheitert. Dann wäre er auch nicht erhoben worden. Manchmal denken wir Christen, das war ja alles irgendwie ein Automatismus. Ja, Jesus kommt und es war ja ganz klar, dass er wieder in den Himmel fährt und wieder reinstalliert wird in seinen vorherigen Stand. Die Bibel lehrt uns was anderes. Das war sehr prekär. Wird Jesus als Mensch, als neuer Adam, als derjenige, der gekommen ist, um die Geschichte umzudrehen, wird er gehorsam sein? Adam war nicht gehorsam. Eva auch nicht. Wird Jesus es sein? Jesus ist nicht wie der mittelalterliche König durch sein Volk gezogen als Bettler oder Mönch, um zu schauen, wie das Volk lebt. Weil der König hat ja gewusst, wenn er in seinen Regalien mit Gewändern und Rittern und edle Kutsche und alles so durchs Volk fährt, dann tun sich alle von der Schokoladenseite zeigen. Auch wenn es damals noch keine Schokolade in Europa gab. Aber Sie wissen, was ich meine. Auch bei Katharina der Großen in Russland, da sind die Potjomkischen Dörfer sprichwörtlich, weil der Minister Potjomkin immer Bescheid gegeben hat, wo die Katharine entlangfahren wird und hat angeordnet, dass alle Fassaden nach außen zur Straße hin hergeputzt werden, gestrichen, alles schön aufgeräumt, dass sie die Armut der Bevölkerung dahinter nicht sieht. Der König, die Königin, die durch das Volk gezogen ist, ist nachher wieder in den Palast zurückgegangen und alles war wie vorher. So war es mit Jesus nicht. Wir glauben als Christen und wir bekennen das mit unserem Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus für alle Zeit Mensch geworden ist. Er ist jetzt nicht weniger Mensch, als er war, als er hier auf dieser Erde war. Nur er ist der neue Mensch auch verwandelt, so wie wir auch verwandelt sein werden. Und er sitzt zur Rechten des Vaters und ihm ist alle Macht übertragen, wie es hier uns gesagt wird, dass jedes Knie vor ihm sich beugt, auf der Erde, unter der Erde und im Himmel. Aber es ist nicht mehr dasselbe, wie es vorher war. Jesus ist einer von uns geworden, damit wir Anteil haben können an seinem Leben in Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, sich zu entleeren, er hat sich nicht wieder aufgefüllt, so wie es vorher war, sondern er hat unser Sein an sich genommen für die Ewigkeit. Wir werden ihn anbeten im Himmel als den auferstandenen Menschen Jesus Christus. Als Sohn Gottes, der in Macht und Herrlichkeit regiert, weil der Vater ihm diese Rolle überträgt. Es ist was anderes, als es vorher war. Und wenn Jesus das für uns tun konnte, dann ist es ein kleines, wenn wir für ihn als Diener und Knechte versuchen, seinen Willen anzuerkennen, anzunehmen und in unserem Leben umzusetzen. Wissen Sie, es geht um Jesus, den Menschgewordenen, den Auferstandenen. Und es ist nicht irgendein Name. Es gab viele Leute, die Jeshua geheißen haben. Auch Aufständische, die gegen die Römer aufgetreten sind. Es geht aber darum, dass dieser Jeshua oder Jehoshua ist die Langform des Namens. Das heißt, Gott hilft. Gott rettet. Es geht darum, dass wir mit diesem Namen ein Gesicht verbinden, das Gesicht eines Menschen. Mit dem Gesicht vom Sohne Mariens. Und wir dürfen das wissen, dass dieser Name, diese Person uns die Rettung gibt. Es geht nicht um große Worte in der Theologie, nicht um große Konzepte. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, den längsten bekannten Namen herauszusuchen. Aussprechen kann man das ja schier gar nicht, aber ein Grieche hat den Namen Georgios Papavlachodimatrokokopoulos. Ich weiß nicht, wie viele Buchstaben es sind, fast eine ganze Zeile. Aber die Länge des Namens macht ja nichts aus. Genauso wenig wie dieses unaussprechliche, diesen unaussprechlichen walisischen Namen eines Ortschafts. Eine unbedeutende Ortschaft in Wales. Jedes Jahr fahren zigtausende Touristen dahin mit der Bahn, machen ein Bild vom Bahnsteig mit diesem Namen, fahren dann weiter, weil am Ort ist nichts von Bedeutung. Es ist nur der Name. Der Name ist aber Schall und Rauch. Bei Jesus ist der Name Programm. Jesus ist der Helfer, der Retter als Mensch gewordener Gott. Im Duden liest man über Name Folgendes. Besondere Bezeichnung eines Einzelwesens oder Einzeldings. Es kann aber auch im Sinne von Ruhm oder Ruf verwendet werden. Einen Namen haben, bedeutend sein. Oder in der Redewendung in jemandes Namen etwas tun, das heißt in seinem Auftrag oder mit seiner Einwilligung, zum Beispiel in Gottes Namen. Was heißt in Gottes Namen nach Duden? Meinetwegen. Da sehen wir, wie wir selbst zu Gott geworden sind. In Gottes Namen machst du. Im Grunde sagen wir, meinetwegen, mach's doch. In des Teufels Namen ist ein Fluch, einen großen Namen haben, einen Mann von Namen sein, einen bedeutenden Ruf haben, namenlos, keinen Namen haben, unbenannt, ruhmlos. Es geht nicht um den Namen, es geht um die Person. Mit dem Namen rufen wir jemand. Mit dem Namen sprechen wir jemanden an. Es gibt nicht viele Leute, die Paul heißen. Es, Gott sei Dank gibt es in der jungen Generation immer mehr. Das finde ich schön, dass der Name wieder Mode geworden ist. Neulich war zufällig ein Jugendlicher in einer Gruppe, wo ich dabei war. Und hat jemand Paul gerufen. Natürlich drehe ich mich um. Dann haben alle gelacht. Wir haben gesagt, ja, wir meinen doch den. Aber wir fühlen uns angesprochen, wenn unser Name gesprochen wird. Da geht es um eine Beziehung, um diesen Bezug auf eine Person. Und wissen Sie, das ist ja das Problem mit der Theologie heute in unserer Kirche, dass der Name Jesu eigentlich so wenig eine Rolle spielt. Wie viele Gottesdienste werden abgehalten, wo der Name Jesu nicht einmal fällt? Immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, also irgendwann, ich werde müde, in den Gottesdienst zu gehen. Da geht es immer um den guten Gott. Aber von Jesus hört man nichts. Manchmal hört man nicht einmal was von Gott. Und wie soll ich davon leben? Wie soll ich davon zehren? Es geht um Jesus. Es geht nicht um irgendeinen Namen, sondern es geht um den Jesus-Namen. Es geht um den, der Herr ist, Herr Jesus Christus, dem die Herrschaft übertragen ist vom Vater, vor dem jedes Knie sich beugt. Eine Person, zu der ich Beziehung haben kann. Und diese Beziehung ist mit geprägt davon, dass ich ihn als Herrn meines Lebens anerkenne. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, wie in den 70er Jahren viel von Herrschaftswechsel gesprochen wurde. Wissen Sie noch, Herrschaftswechsel? Wann war das letzte Mal, dass Sie das gehört haben? Schau, aus der Mode gekommen. Herrschaftswechsel damals bei Evangelisationen heißt, ich gebe die Herrschaft meines Lebens ab an Jesus Christus. Ich bin bereit, mit meinem Leben ihm zu dienen. Ich bin bereit, mein Herz ausmisten zu lassen, damit sein Geist in meinem Herzen Raum findet, dass er in mir, durch mich auch wirken kann. Er, Jesus, der Auferstandene, ist der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes, der als ewiger König und Herrscher von Gott auserwählt war und heute schon regiert, vor allen Dingen bei uns, die wir ihn als Herrn über unser Leben bereits anerkennen. Heute Abend noch ganz kurz zum Schluss. Dieses Gesicht wollen wir als Person wahrnehmen. Wir sprechen mit dem Namen Jesus, den Sohn Gottes, an und er weiß sich davon angesprochen. Er hört uns, wenn wir rufen. Er greift ein in unserem Leben, wo wir ihn darum bitten. Und darum geht es, dass wir den Namen Jesu groß machen. Einer der Buschs, der Evangelisten, hat ja ein Buch geschrieben über Jesus. Jesus, unser Schicksal. Und die Grundaussage dieses Buches ist, alles kommt darauf an, dass wir Jesus als Jesus erkennen, als den Sohn Gottes. Und deswegen sagt Wilhelm Busch, an Jesus scheiden sich die Geister. Und das merken wir überall, wo wir mit anderen Differenzen haben. Da entstehen die Differenzen in erster Linie dort, wo wir nicht die gleiche Beziehung zu Jesus Christus haben. Sobald Gott Name und Gesicht bekommt, Jesus Christus, ist es mit der Einigkeit und der vermeintlichen Einheit allzu schnell aus. Nur in Jesus Christus erfahren wir wirklich, wie Gott ist. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und in diesem Philipperhymnus, da geht es darum, dass wir erkennen, der Erniedrigte ist derjenige, der jetzt herrscht. Und der darf in unserem Herzen auch regieren. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus Jesus es auch war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Unsere Aufgabe, liebe Geschwister, ist, seinen Namen groß zu machen. Ich meine nicht nur vor den anderen, auch in unserem Herzen, seinen Namen groß zu machen. Die Beziehung zu ihm pflegen. Jesus ist einzigartig. Keiner hat einen größeren Namen. Keiner hat die Macht und die Herrlichkeit, die ihm vom Vater übergeben worden ist. So viel für heute Abend. Ich bedanke mich für die Geduld beim Mitgehen und wir singen jetzt miteinander ein Lied.